Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.
Wer in Deutschland Menschen mit einem Messer angreift oder bedroht, muss rasch abgeschoben werden. Und deshalb werden wir eben entsprechende Regeln für ein besonderes Ausweisungsinteresse schaffen. Und das wird auch für Jugendliche gelten. Kriminelle und Gefährder wollen wir künftig auch nach Afghanistan und Syrien abschieben. Wir bereiten dafür die entsprechenden Voraussetzungen vor.
Sagt Marco Buschmann da von der FDP, der Bundesjustizminister. Die Bundesregierung hat sich auf ein neues, schärferes Vorgehen bei Abschiebung geeinigt. Es ist Teil eines größeren Pakets, das die drei Ampelparteien da heute Nachmittag vorgestellt haben. Wir bekommen gleich die Details aus Berlin. Außerdem ein Thema heute, das Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister in Brüssel. Auf der Tagesordnung da unter anderem die Lage in der Ukraine und auch der Krieg in Gaza. Und vor allem das Vorgehen Israels in diesem Konflikt. Und in Paris heute, der erste Tag bei den Paralympics. Auch dazu hören wir mehr. In unserer Reihe Hintergrund geht es dann um ein Thema, das in immer mehr Haushalten aktuell wird. Es geht um Leiharbeit in der Pflege. Ein umstrittenes Rezept gegen den Personalmangel. Ab 18.40 Uhr, 20 vor 7, also gleich nach dieser Sendung. Wir beginnen, wie gesagt, in Berlin. Seit einer Woche wird ja debattiert über die möglichen Konsequenzen aus dem Anschlag in Solingen vom vergangenen Freitag. Vor allem die Ampelkoalition ist da unter Druck. Friedrich Merz, der Oppositionsführer, hat den in dieser Woche mit seinen Forderungen an den Bundeskanzler auch noch einmal erhöht. Heute nun hat sich die Koalition auf ein neues Paket an Änderungen geeinigt. Unter anderem gibt es neue Regeln für Abschiebung. Jörg Münchenberg in Berlin. Zunächst mal, was war das heute für ein Auftritt heute am Nachmittag in Berlin?
Naja, also Herr Armbruster, das war eigentlich schon erwartet worden, weil auch Bundeskanzler Olaf Scholz gestern ja schon angekündigt hatte, man werde jetzt zeitnah eine Lösung oder ein Paket von Maßnahmen präsentieren. Also insofern war schon absehbar, dass das jetzt relativ schnell gehen würde. Aber das kam dann doch überraschend. Also erst heute Nachmittag sind dann die Einmeldungen über die Ticker gegangen, dass die Ampelkoalition sich da grundsätzlich auf dieses Paket verständigt hat. Und dann gab es eben um 16 Uhr die Pressekonferenz mit der Innenministerin, dem Justizministerin und der parlamentarischen Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Anja Heiduck.
Und angekündigt wurden da unter anderem neue Regeln für Abschiebungen. Was ist da geplant?
Also das ist sicherlich der wichtigste Punkt in diesem Paket, das insgesamt 7 Seiten umfasst und über das man eben seit Tagen verhandelt habe, so hieß es heute, und ist natürlich auch eine direkte Reaktion auf das Attentat von Solingen. So soll zum einen die Schwelle für Abschiebungen gesenkt werden, wenn bei einer Straftat Gewalt mit im Spiel ist, also eben zum Beispiel ein Messer. Wir haben das ja eben gerade auch im O-Ton gehört. Das soll jetzt auch für Jugendliche gelten, die dann schneller abgeschoben werden können. Und viel diskutiert worden ist ja auch über eine Kürzung von Sozialleistungen, wenn ein Asylbewerber bereits in einem anderen EU-Land registriert worden ist, das auch eigentlich für ihn zuständig dann wäre, aber derjenige oder diejenige dann weiterreist nach Deutschland. Auch hier soll der Druck zur Ausreise jetzt deutlich erhöht werden. Hören wir mal ganz kurz rein, wie das Justizminister Marco Buschmann von der FDP umschreibt.
Wenn klar ist, dass ein anderer Staat für diese Menschen zuständig ist, ein anderer Staat seine Bereitschaft auch erklärt hat, für diese Menschen zuständig zu sein. Einen solchen Fall hatten wir eben in Solingen, dass wir dort eben Transferleistungen künftig ausschließen, um dafür zu sorgen, dass die entsprechende Person sich dann auch mit den Behörden in Verbindung setzt oder möglicherweise auch schon aus wirtschaftlichen Gründen freiwillig die Reise in den zuständigen Staat aufnimmt.
Ja, und vorgesehen ist auch eine Arbeitsgruppe zu gründen, die soll die Verzahnung bzw. die Zusammenarbeit der Behörden auch bei der Abschiebung verbessern. Das war ja ein Problem in Solingen, dass der mutmaßliche Attentäter eigentlich hätte ja längst nach Bulgarien abgeschoben werden müssen. Dann war er abgetaucht und dann ist der Fall ja im Sand verlaufen. Auch wichtig, wenn Migranten Urlaub machen im Heimatland, dann sollen sie künftig ihren Schutzstatus verlieren können. Das ist zwar heute schon möglich, aber das will man jetzt noch einmal ausdrücklich festschreiben. Und auch noch wichtig, Straftäter sollen auch jetzt nach Syrien und Afghanistan abgeschoben werden können.
Also das sind ja tatsächlich einige durchgreifende Änderungen, die da geplant sind. Zur Sprache gekommen sind heute auch neue Beschränkungen für das Tragen und mit sich führen von Messern. Worauf haben sich die drei Parteien da geeinigt?
Also es war ja ein zentraler Diskussionspunkt innerhalb der Ampel, muss man sagen, über die man jetzt seit Wochen auch gestritten hat. Und jetzt gibt es hier eine Verständigung beim Waffenrecht, das Mitführen von Messern im öffentlichen Raum soll weiter eingeschränkt werden. Hören wir rein, Innenministerin Nancy Faeser von der SPD.
Messer haben auf Volksfesten, Sportveranstaltungen oder ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen nichts zu suchen. Deshalb wird es hier ein Messerverbot geben. Ausnahmen sind möglich, insbesondere für diejenigen, die es beruflich brauchen. Aber wir werden den Umgang mit Messern im öffentlichen Raum weiter einschränken, um eben den Schutz vor Messerangriffen zu erhöhen. Und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Wir werden ein generelles Umgangsverbot für Springmesser einführen.
Wobei natürlich allen klar ist, Herr Armbrüster, da wird man einen Terroristen kaum davon abbringen, durch so ein Verbot seine Tat auch durchzuführen. Aber Marco Buschmann, der Justizminister, sagte dazu, es geht eben erstmal um eine notwendige Ausweitung der Befugnisse für die Sicherheitsbehörden. Und das soll eben auch jetzt im öffentlichen Personenverkehr, also auch vor allem im Fernverkehr, soll es Messerverbote geben können. Außerdem soll auch das Bundespolizeigesetz geändert werden. Das heißt, die Bundespolizei soll jetzt auch stichprobenartig verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen können. Auch das ist bislang nicht möglich.
Okay, Jörg Münchenberg, das sind jetzt natürlich alles Punkte. Also das Tragen von Messern sicher zum Teil, aber vor allem die neuen Regelungen bei Abschiebungen, die Sie erklärt haben, alles Punkte, die ja durchaus umstritten waren in der Ampelkoalition in den vergangenen Wochen und Monaten. Kann man jetzt davon ausgehen, dass die Grünen und auch die FDP bei diesen ganzen Schritten voll dabei sind?
Also ich würde davon schon ausgehen, der Druck auf die Ampel ist natürlich mit dem Attentat von Solingen enorm gestiegen. Dazu natürlich auch der Auftritt von Friedrich Merz hier am Dienstag in der Bundespressekonferenz, der ja auch dem Bundeskanzler klar gesagt hat, ihm drohe das Land zu entgleiten, so gehe es einfach nicht weiter. Also es ist natürlich jetzt auch der Versuch, politisch wieder in die Offensive zu kommen, Handlungsfähigkeit zu beweisen. Und man muss sagen, FDP als auch die Grünen haben beide bei zentralen Punkten nachgegeben, FDP beim Waffenrecht, die Grünen bei Abschiebung zum Beispiel nach Syrien und Afghanistan. Nun muss man sagen, ist das mit Einigung innerhalb der Ampel ja immer so eine Sache. Wie belastbar ist das? Stichwort der Haushaltskompromiss, der dann keiner war. Also heute hat man da schon große Einmütigkeit demonstriert. Man will ja nächste Woche auch mit den Ländern und der Opposition darüber beraten. Und die Innenministerin hat auch zugesagt, dass diese Maßnahmen noch in diesem Jahr umgesetzt werden sollen. Also ein neuerliches Hin und Her. Das ist, glaube ich, allen auch klar in der Ampel. Das kann man sich eigentlich politisch nicht mehr leisten.
Und kann man davon ausgehen, dass die CDU hier mit diesen Regelungen zufrieden sein wird?
Also wie gesagt, das Gespräch für nächste Woche ist anberaumt. Aber die Forderungen, die von der CDU kommen, gehen ja deutlich weiter. War ja von Grenzschließungen die Rede, dass man Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan pauschal zurückweist, alles europarechtlich eigentlich nicht zu vereinbaren. Also man kann schon davon ausgehen, dass die Union mit dem, auf das sich die Ampel heute verständigt hat, nicht zufrieden sein wird und an ihren weitergehenden Forderungen in jedem Fall festhalten wird.
Jörg Münchenberg in Berlin, vielen Dank für die aktuellen Informationen und für die Einordnung. Der Anschlag in Solingen, der hat heute auch den Landtag in Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Gerade die Behörden dort in NRW sind ja massiv in die Kritik geraten, weil der Attentäter von Solingen eigentlich hätte abgeschoben werden sollen. Deshalb heute nun eine Sondersitzung für zwei Ausschüsse im Düsseldorfer Landtag. Felicitas Böselager hat das für uns verfolgt.
Es ist rappelvoll im kreisrunden Sitzungsraum im NRW-Landtag, in dem sich heute der Innen- und der Integrationsausschuss zu einer Sondersitzung treffen. Die Opposition hat diese Sitzung einberufen, weil sie Fragen zu dem Anschlag von Solingen hat. Vor allem wollen sie wissen, weshalb Issa Al-H, der mutmaßliche Täter, im vergangenen Jahr nicht nach Bulgarien abgeschoben wurde. Also in das Land, das nach den Dublin-Regeln für das Asylverfahren des Syrers zuständig war. Und sie will wissen, wer dafür die Verantwortung trägt. Dazu sollen NRW-Integrationsministerin Josephine Paul und NRW-Innenminister Herbert Reul Stellung nehmen. Reul dankt zunächst den Einsatzkräften und erklärt, wie es zur Festnahme des mutmaßlichen Täters kam. Ein Detail, das bislang noch nicht bekannt war.
Ja, nach den Auskünften, die wir jetzt sauber klargestellt haben und erarbeitet haben, ist ein Streifenwagen gefahren über eine Straße an einem Platz vorbei, eine Stelle vorbei, hat da einen jungen Mann gesehen. Dann haben die angehalten, haben gesagt, es sieht verdächtig aus, sind auf den zugegangen und haben beim Zugehen gemerkt, das sieht ganz so aus, dass das der Täter ist, und haben ihn dann mit klaren Ansagen dazu gezwungen, sich hinzulegen und sich aufzugeben, und dann hat er aufgegeben.
Außerdem wiederholt er, dass der mutmaßliche Täter bis zu seiner Festnahme nicht als sicherheitsrelevant aufgefallen sei. Dass laut Medienberichten in Issa al-Has Zimmer zeitweise eine IS-Flagge gehangen haben soll, will er nicht kommentieren.
Wir sind in einem Stadium, wo die Polizei mit Hochdruck ermittelt. 150 Polizisten sind unterwegs, weil wir die Fakten zusammentragen müssen, um erstens noch mehr Material zu bekommen, um zu beweisen, dass er der Schuldige ist, und zweitens, um auch abzuschätzen, ob es noch darüber hinaus Verbindungen und Gefahrenpotenzial gibt. Wenn man zu dem Zeitpunkt die Fragen, die ich auch gerne beantwortet hätte, beantworten würde, würde man möglicherweise die Aufklärung gefährden. Und deswegen kann ich dazu nichts sagen. Es kann richtig sein, es kann falsch sein. Maybe.
Die Opposition kritisiert, Reul bliebe in seinen Ausführungen zu vage. Der Integrationsministerin Josephine Paul wirft Lisa Kapteinath von der SPD vor,
dass sie von ganz vielen Verfahren offensichtlich wenig Ahnung hat, sie nicht bereit ist, uns von sich aus Auskunft zu geben. Sie hat erst auf die vierte Nachfrage eingestanden, dass sie bis heute nicht in Solingen war, und hat auch wiederholt vorher suggeriert, dass es bestimmte Möglichkeiten gar nicht gegeben hätte im Hinblick auf die Abschiebung, und musste dann auf Nachfragen einräumen, dass man sich vielleicht aus für den ersten Blick nicht ganz nachvollziehbaren Gründen dagegen entschieden hat, alle Maßnahmen zu ergreifen, die eine solche Abschiebung ermöglicht hätten.
Kapteinath meint damit unter anderem die sogenannte Nachtzeitverfügung. Mit dieser Auflage hätte Issa El-Ha dazu verpflichtet werden können, nachts in seinem Zimmer zu bleiben. Denn als die Ausländerbehörde ihn dort im Juni vergangenen Jahres abholen wollte, um ihn abzuschieben, war er nicht da. Dazu entgegnet Integrationsministerin Paul, dass sich mit der damit verbundenen möglichen Nennung eines Zugriffsdatums das Risiko eines Untertauchens erhöhe. Sie spricht von ungünstigen Zufällen und sieht das Problem vor allem beim Dublin-III-Verfahren.
Ich bin der Überzeugung, dass wir jetzt diesen Moment, auch diese Zäsur ja eigentlich auch einer gemeinsamen Debatte in der Gesellschaft dafür nutzen müssen, um auf Strukturen zu schauen, um gemeinsam zwischen den Ländern und dem Bund einerseits die Frage von der Stärkung auch von Sicherheitsbehörden etc. zu stellen, aber auch die Frage zu stellen danach, wie können Verfahren im Migrationssystem besser gestaltet werden, wo müssen wir auch hier möglicherweise Behörden weiter gestärkt werden.
Die Fragen rund um den Anschlag von Solingen werden das Parlament weiter beschäftigen. Die Regierungsfraktionen aus CDU und Grünen haben heute angekündigt, den Fall in einem Untersuchungsausschuss aufarbeiten zu wollen.
Aus Düsseldorf war das unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Die Ukraine erlebt in diesen Tagen die schwersten Luftangriffe seit Kriegsbeginn vor 2,5 Jahren. Auch in der vergangenen Nacht gab es wieder Luftalarm in Kiew und in vielen anderen Städten des Landes. Diese Entwicklung war heute auch Thema beim Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister. Darüber sprechen wir gleich. Erstmal aktuelle Informationen zu den Angriffen von Peter Sawicki.
In vielen Regionen des Landes herrschte die gesamte Nacht hindurch Luftalarm. Nach bisherigen Erkenntnissen hat Russland etwa 12 Drohnen und mehrere Raketen abgefeuert. Ein Großteil davon flog in Richtung der Hauptstadt Kiew. Dort waren im Laufe der Nacht mehrfach Explosionen zu hören, offenbar infolge des Abschusses von Drohnen durch die Flugabwehr. 10 solche Flugkörper sollen über Kiew abgeschossen worden sein, dazu 5 weitere in der Region Dnipropetrovsk. Berichte über Opfer gab es bisher keine. Trümmerteile von Drohnen sollen aber etwa in einigen Stadtteilen Kiews Schäden an Wohnhäusern verursacht haben. Auch in Tscherkasse haben Drohnenfragmente offenbar für Schäden an ziviler Infrastruktur gesorgt. Erst am Montag und Dienstag hatte Russland die Ukraine mit heftigen Luftangriffen, vor allem auf die Energieinfrastruktur, attackiert. Die Ukraine selbst gab an, ihrerseits Öl- und Munitionsdepots in Russland angegriffen zu haben, darunter in der Region Rostov.
Soweit Peter Sawicki in Kiew. Und die aktuelle Entwicklung in der Ukraine ist heute auch Thema beim Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister. Aus der Ukraine ist dafür Außenminister Dmytro Kuleba angereist. Klaus Remme in Brüssel. Was war oder was ist da heute zu hören in Brüssel zur aktuellen Lage in der Ukraine?
Herr Armbruster, das Treffen dauert an. Die Pressekonferenz war eigentlich für 17.15 Uhr anberaumt. Sie verzögert sich weiter. Es gibt also einiges zu besprechen, nicht nur zur Ukraine, aber vor allem. Und Kuleba, den Sie genannt haben, war heute an der Seite von Josep Borrell, dem Gastgeber, dem Außenbeauftragten, der Erste, der sich vor Kameras und Mikrofone stellte. Und es war in erster Linie eine Klage, eine Anklage über allzu schleppende Unterstützung, über Lieferungen, die stocken, egal ob es sich um Flugabwehrsysteme oder um Munition handelt. Und Kuleba sagte wörtlich, nach 2,5 Jahren müsse so etwas eigentlich laufen wie ein Schweizer Uhrwerk, und sagte dann Folgendes.
If decisions are taken, Ukraine is successful on the ground. If they're not taken, then do not complain on Ukraine, complain on yourself.
Also, wenn Entscheidungen getroffen werden, dann ist die Ukraine erfolgreich an der Front, vor Ort. Wenn sie nicht getroffen werden, dann solle man sich nicht über die Ukraine beschweren, sondern über sich selbst, also über Europa. So Kuleba, und er erntete damit auch Verständnis etwa beim litauischen Außenminister Landsbergis, der die Frage stellte, sind wir die Europäer, nicht Teil des Problems?
Und gibt es weitere Erwiderung auf diese Klage? Das sind ja deutliche Worte des ukrainischen Außenministers.
Nun, es gab Warnungen davor, dass sich die Dinge durchaus zum Schlechteren wenden können, etwa durch die Bundesaußenministerin, die den Blick auf die kommenden Monate lenkte und sagte, wir erleben seit Wochen massive Angriffe auf die Infrastruktur. Und das habe Auswirkungen auf die Situation im nahenden Winter, und mahnte.
Putin zielt auf einen Kältekrieg. Ganz gezielt hat er bereits in den letzten Wochen und Monaten Infrastruktur zur Wärme- und Wasserversorgung immer wieder angegriffen, mit dem Ziel, dass im Winter dann die Menschen im Zweifel erfrieren.
Baerbock sprach dann von einem notwendigen zweiten Schutzschirm, der aufgestellt werden soll über der Ukraine für den Winter. Dazu gehören 4 zusätzliche IRIS-T-Flugabwehrsysteme und Gepard-Flugabwehrpanzer. Also es ist eine Ankündigung, und die Klage ist eben parallel, dass viele Länder ankündigen, zuletzt beim NATO-Gipfel in Washington, aber eben dann nicht liefern.
Klaus Remme, es gibt noch einen anderen Konflikt, der die EU jetzt seit fast einem Jahr beschäftigt, der Krieg in Gaza. Innerhalb der EU bleibt unter anderem das Vorgehen Israels in diesem Krieg ja umstritten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, Sie haben ihn gerade schon erwähnt, der hat jetzt sogar Sanktionen gegen israelische Minister ins Spiel gebracht. Gegen wen soll sich das richten?
Borrell, Herr Armbrüster, gehört zu den lautstarken Kritikern Israels seit den Angriffen am 7. Oktober. Er zielte mit seinem Vorschlag, der heute überraschend bekannt wurde, auf den israelischen Polizeiminister und den Finanzminister. Grundlage sind seiner Ansicht nach Äußerungen dieser beiden Politiker, radikale Forderungen zum Vorgehen gegen die Palästinenser, etwa die Forderung nach einem Stopp von Hilfslieferungen, was einem Aushungern der Zivilbevölkerung gleichkommen würde. Die Reaktionen darauf sind noch nicht völlig klar abzusehen, aber es ist absehbar, abgesehen davon, dass dieses Treffen hier nicht für Entscheidungen gut ist, dass es in dieser Frage keinen Konsens geben wird. Annalena Baerbock antwortete ausweichend auf die Frage, ob sie hinter einer solchen Forderung stehen würde.
Mit Blick auf Äußerungen von unterschiedlichen Ministern in den letzten Monaten haben wir auch von deutscher Seite immer wieder scharf kritisiert, wenn sie die Oslo-Verträge verletzt haben oder gar, wenn es Äußerungen auch von Ministern gab, die zu Gewalttaten aufgerufen haben. Für uns gilt das internationale Recht, und daran orientieren wir uns in allen Bereichen.
Soweit die Außenministerin zu diesem Thema. Wichtiger war ihr, so schien es mir, die humanitäre Lage. Es brauche eine humanitäre Feuerpause. Diesen Satz, den kennen wir von ihr. Verhandlungen dazu laufen bisher ergebnislos, aber mit dem neuen Problem Polio in Gaza sei es dringend notwendig, dass der Impfstoff, der zur Verfügung stehe, auch verimpft wird. Sonst nütze er nichts.
Das Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister heute in Brüssel wird beobachtet von Klaus Remme. Vielen Dank für die Informationen. Und wir bleiben beim Nahen Osten. Relativ wenig Beachtung hat in den vergangenen Monaten ja die Lage im Westjordanland bekommen. Die Region ist von Israel besetzt und auch dort nehmen die Spannungen zu. Den zweiten Tag in Folge gehen dort israelische Einheiten jetzt gegen palästinensische Terrorgruppen vor. Viele Palästinenser sehen das als Provokation. Beobachtungen von Jan-Christoph Kitzler.
Israels Militäreinsatz im Norden des besetzten Westjordanlandes geht weiter. Die Armee gab heute bekannt, man habe in Tul Karem 5 Männer getötet, die sich in einer Moschee verschanzt haben sollen. Darunter soll auch Mohammed Jabba sein, ein Kommandeur der Al-Quds-Brigaden des bewaffneten Arms der Hamas. Palästinensischen Angaben zufolge wurden seit Beginn des Einsatzes gestern früh insgesamt 15 Menschen getötet. Vor allem in Tul Karem und Jenin gab es den Tag über immer wieder Feuergefechte. Palästinensische Quellen sprechen von mehreren belagerten Vierteln. Dabei handelt es sich um Flüchtlingslager, in denen vertriebene Palästinenser zum Teil seit Jahrzehnten leben. Israels Truppen gehen dort sehr heftig vor, sagt auch Ilan Segev. Der frühere Koordinator des israelischen Geheimdienstes Shin Bet für Tul Karem und Jenin sprach im Israel-Radio. Heutzutage gehen sie sehr massiv in die Flüchtlingslager. Das sieht man am schweren Gerät, das reingebracht wird. Nichts bleibt stehen. Ob es nun Maschinen sind, die Straßen aufreißen oder große Bulldozer, die alles platt machen, was vor ihnen liegt. Man muss eines verstehen. Flüchtlingslager, das ist ein Haufen voller Häuser. Die Häuser stehen teilweise einen halben Meter voneinander entfernt. Ich ziehe es vor, dass ein Haus zerstört wird, bevor ein Soldat verletzt wird. Und das wird heutzutage gemacht. Sie gehen mit schwerem Gerät rein und säubern das Gebiet. Doch mit dem massiven Einsatz wächst auch die Wut bei der palästinensischen Bevölkerung. Segev, der frühere Geheimdienstmann, befürchtet, dass die Terrororganisation Hamas, die Israel am 7. Oktober angegriffen hatte, jetzt, wo die Lage in Gaza für sie schwierig ist, ihre Aktivitäten im Westjordanland ausweiten könnte. Umfragen belegen, dass die Hamas, die eine palästinensische Partei mit bewaffneten Unterorganisationen ist, dort in der Bevölkerung hohe Sympathiewerte genießt. Und mehr Aktivität der Hamas könnte eine neue Welle von Terror bedeuten. So jedenfalls muss man Abdelrahman Shadid verstehen, einen hohen Hamas-Vertreter, der im Al-Aqsa-TV sagte: Wir sagen den Besatzern, dass es mehr Widerstand in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten geben wird. Der Widerstand wächst und wird nicht schwächer. Und die Besatzung wird mehr Schläge durch die Männer von Mohammed Deif im Gazastreifen und die Qassam- und Al-Quds-Brigaden erleben. Und durch all unsere Söhne und die Jungen, die daran glauben, dass Widerstand der einzige Weg ist, um palästinensische Rechte wiederherzustellen. Während Israel angibt, mit seiner Militäroperation palästinensischen Terror zu bekämpfen, haben offenbar Operationen wie diese das Potenzial, neuen Terror hervorzubringen. Mustafa Barghouti, ein palästinensischer Politiker und Menschenrechtsaktivist, sieht im Interview mit dem Fernsehsender CNN einerseits die Tendenz, die Bedrohung größer zu machen, als sie ist. Andererseits sieht er nur eine Lösung.
There is an intentional Israeli effort to exaggerate.
Es gibt israelische Bemühungen, die Stärke und Fähigkeiten einiger Palästinenser, die in diesen Lagern kämpfen, größer zu machen, als sie sind. Ja, es gibt eine kleine Gruppe junger Männer, die Waffen tragen, aber das ist nichts im Vergleich zur Macht der israelischen Armee. Und sie müssen all diese Operationen und die ethnischen Säuberungen nicht durchführen. Der einzige Weg für Israel, da rauszukommen, ist, die Besatzung zu beenden. Und Länder wie die USA und europäische Länder sind verantwortlich dafür, Druck auf Israel auszuüben, damit die Besatzung endet. Danach sieht es allerdings nicht aus. Einerseits scheint es in der Europäischen Union derzeit keine Mehrheit für den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell zu geben, der gefordert hatte, Sanktionen gegen rechtsextreme israelische Minister wegen ihrer Unterstützung für gewaltbereite Siedler zu verhängen. Und gleichzeitig stehen die USA bei ihrem Versuch, eine Waffenruhe in Gaza zu vermitteln, vor dem Scheitern.
Soweit Jan-Christoph Kitzler. Das Erinnern an das Dritte Reich, Gedenken an die Verbrechen der Nazizeit, das spielt in Deutschland nach wie vor eine wichtige Rolle. Aber diese Erinnerungskultur, die ist vor allem rechten Parteien und Rechtsextremen ein Dorn im Auge. Und das lässt sich an Zahlen festmachen. So hat es in den letzten 5 Jahren mehr als 1000 Übergriffe auf Gedenkstätten gegeben. Nils Schniederjan berichtet und er hat Belege zusammengetragen.
Und das deutsche Volk wird nicht frei sein.
In einem Video trägt der Rechtsextremist Nikolai Nehrling ein T-Shirt mit der Aufschrift Schuldkult brechen.
Er ist sich mit einem großen Hammer ausgestattet.
In seiner Hand hält er eine Fliese mit dem Satz We remember.
Zu den Gedenkstätten begibt, zu den Dokumentationszentren, zu den Erinnerungsorten und ein für alle Mal mit dieser volksvernichtenden Ideologie abschließt.
Dann greift er nach einem Hammer und zerschlägt die Fliese. Solche Aufrufe scheinen Früchte zu tragen, wie eine Recherche von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur zeigt. So ist es an deutschen Gedenkstätten seit 2019 zu mehr als 1000 Fällen politisch motivierter Kriminalität mit rechtem Hintergrund gekommen. Diese Angriffe kommen nicht aus dem Nichts. Die sogenannte Neue Rechte arbeitet seit Jahren daran, die Erinnerungskultur in Deutschland zu ändern. So etwa der Verleger Götz Kubitschek, eine zentrale Figur der Neuen Rechten.
Die Vergiftung der Vergangenheit durch moralisierende Geschichtserzählung gehört zu den Grundbausteinen unserer Republik.
In der von ihm gegründeten Zeitschrift Sezession schreibt Kubitschek in scharfen Tönen über die Angriffe auf die Erinnerungskultur.
In Deutschland tobt ein geistiger Bürgerkrieg. Und die Heftigkeit der Abwehr gegen Neudeutungsvorstöße von rechts erlaubt die Bezeichnung Krieg.
Wie zentral die Erinnerungskultur für die neue Rechte in diesem Krieg ist, zeigt eine Analyse, die der Deutschlandfunk von Kubitscheks Podcast erstellt hat. Demnach kommt das Thema Erinnerungskultur in fast jeder dritten Folge vor. Die von Kubitschek gegründeten Vereine und Unternehmen gelten als Denkfabriken, deren Impulse über Influencer und Politiker in die Breite getragen werden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen revisionistischen Äußerungen über die NS-Zeit und rechtsextremen Vorfällen an Gedenkstätten? Ja, den gibt es, sagt Philipp Neumann-Thein. Er ist stellvertretender Direktor der Gedenkstätte Buchenwald.
Es sind offene Angriffe auf die Erinnerungskultur. Und es wird ganz klar gesagt, wenn wir das Heft des Handelns in der Hand bekommen, dann wird sich da was ändern. Und das ermutigt natürlich Menschen, die vielleicht schon immer nicht gut fanden, dass es eine kritische Auseinandersetzung mit dem Verbrechen des Nationalsozialismus gab.
Von den rechten Angriffen auf Gedenkstätten werden dabei weniger als 10% aufgeklärt, wie die Recherche des Deutschlandfunks zeigt.
Also ich glaube, dass hier ein grundsätzliches Problembewusstsein fehlt,
sagt der linke Bundestagsabgeordnete Jan Korte. Die zugrunde liegenden Daten stammen aus einer bislang unveröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage von ihm. Er kritisiert auch die Art der Datenerhebung. Das BKA registriert Gedenkstätten zwar als eigenes Angriffsziel, unterscheidet aber nicht nach der Art der Gedenkstätte. Gedenkstätten zur NS-Zeit werden demnach in derselben Kategorie geführt wie andere Erinnerungsorte. Korte hält das für falsch.
Das ist eine politische Frage, ob wir in diesen Zeiten, wo wir eine wahnsinnige Rechtsverschiebung haben, dass es dort am politischen Willen fehlt, dort klare Vorfälle zu sortieren, Datensammlungen anzulegen.
Die Recherche des Deutschlandfunks zeigt nicht nur, dass rechte Angriffe auf Gedenkstätten zugenommen haben, sondern auch, dass die Fallzahlen zwischen den Bundesländern stark schwanken. So gibt es, gemessen an der Einwohnerzahl, im Osten die meisten rechten Angriffe auf Gedenkstätten. In Thüringen zum Beispiel kommen auf 1 Million Einwohner 57 Straftaten. Damit ist das Land, in dem am kommenden Sonntag Landtagswahlen stattfinden, trauriger Spitzenreiter.
Wie Gedenkstätten in Deutschland von Rechtsextremen bedroht werden, Nils Schniederjan berichtete. Und wir machen zum Schluss der Sendung noch den Sprung zum Sport. In Paris war heute der erste offizielle Wettkampftag bei den Paralympics. Vor allem das deutsche Bahnradteam hat da auf Medaillen gehofft. Es wurde aber leider nichts. Philipp Weißkirch zu den Ergebnissen.
Nach dem Rennen ging Maike Hausberger erstmal zu ihrer Schweizer Konkurrentin. Die hatte Bronze gewonnen, Hausberger blieb nur der vierte Platz. Aber sie gratulierte fair, auch wenn es nicht leicht fiel.
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin nicht enttäuscht, dann wäre das schon gelogen. Also natürlich schwingt da ein bisschen Enttäuschung mit, gerade nach der Bombenzeit heute Morgen.
Die Bahn im heißen und stickigen Velodrom im Westen von Paris ist schnell. Im Rennen um Bronze sah es auch erst ganz gut aus für Hausberger, deren linke Körperhälfte gelähmt ist. Doch ihren Vorsprung konnte sie nicht ins Ziel bringen, gut 2 Sekunden fehlten zur Medaille. Die verpasste auch Pierre Senska.
Boah, ja, jetzt natürlich extrem bitter. Aber wir haben gesagt, wir gehen all in, haben wir gemacht, hat nicht funktioniert. Da sind hinten raus ein bisschen die Kräfte ausgegangen.
Nach der Qualifikation hatte Senska, der mit Muskelschwund lebt, nochmal was an seinem Rad verändert. Letztlich aber war sein Konkurrent aus Spanien stärker und gewann mit rund 5 Sekunden Vorsprung. Doch Senska blickt recht schnell und auch optimistisch nach vorne.
Im Zeitfahren greifen wir dann richtig an.
Und auch Maike Hausberger hat noch was vor in Paris.
Das war ein schöner Einstand und jetzt kommen übermorgen die 500. Da will will ich auf jeden Fall angreifen und alles geben. Ich glaube, ich bin eine der besten Sprinterinnen.
Vielleicht klappt es ja dann mit der ersten paralympischen Medaille.
Philipp Weißkirch zum Tag heute bei den Paralympics in Paris. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit dem Hintergrund. Das waren bis hierher die Informationen am Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.